vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, Lektion Nummer 10, Hebräer. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer 3, 6. Ich habe diesen Vers ausgesucht, weil dieser Vers in meiner Sicht sehr gut das ganze Brief zusammenfasst. Ne, dieser Hebräerbrief ist sehr bekannt wegen verschiedener Verse, werden wir auch sehen. Zum Beispiel hier Hebräer 11. Hebräer 11, ne, sehr bekannt wegen die Helden des Glaubens. Und da gibt es ein paar andere Verse, die ich sehr interessant finde, wie jetzt Hebräer 6, 2. Ne? Die werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten und so weiter. Werden wir gleich sehen. Aber ich hatte eine große Mühe, diese Lektion vorzubereiten, weil, na, wie gesagt, ich wollte nicht einfach hier Ideen von anderen Kommentaristen einfach weitergeben, sondern ich wollte wirklich versuchen, hier aus dem Text heraus, aus dem Hebräerbrief heraus, so viel wie möglich bringen, dass ihr wirklich merkt, dass das, was wir heute machen, mit dem Text zusammenhängt. Ne? Weil ich habe viele Kommentatoren gelesen und einer sagt dies, der andere sagt jenes und so. Und ich habe gesagt, nee, ich will selber das spüren. Was ist die Hauptbotschaft? Was ist die Kernbotschaft? Was ist der rote Faden? Und ich möchte euch das dann beweisen, zeigen, welcher der rote Faden ist. Eine interessante Bemerkung ist, dass der Hebräerbrief einer der wenigen Bücher der Bibel ist, wo man nicht weiß, wer es geschrieben hat. Und darum, wenn man den Autor nennt, dann sagt man nicht Paulus oder so, ne? Wie man so meistens dann sagt, Lukas oder Matthäus und so, sondern man sagt dann der Autor des Hebräerbriefes. Was ist denn der rote Faden vom Hebräerbrief? Das ist der Autor vom Hebräerbrief, wie gesagt, Autor vom Hebräerbrief, ne? Wisst ihr schon? Er zielt, dass seine Leser fest im Glauben bleiben. Am Anfang ist das nicht so leicht zu verstehen, weil er redet über die Propheten und über die Engel und so weiter und so weiter. Aber wenn wir hier ganz aufmerksam lesen, werden wir das merken. Es wird öfter klar werden, dass warum heißt es dann Hebräerbrief? Er schreibt an einer Gruppe von Juden, die jetzt in der Gefahr sich befinden, zurück zum jüdischen Glauben zu fallen. Und dann versucht er zu beweisen, dass Jesus den jüdischen Glauben, die mosaische Religion überwunden hat, annulliert hat. Ne? Dass Jesus alle Verheißungen erfüllt hat und alles übertrifft. Ich muss dann heute, ich bin quasi, sagen wir so, gezwungen, hier eine andere Methode zu benutzen, als sonst, weil sonst werden wir das nicht schaffen. Und die Methode ist, ich werde es einfach lesen. Ich werde einfach diesen Text lesen und kleine Kommentare machen zwischen einem Abschnitt und den anderen, damit wir diese 7 Seiten heute schaffen. Ich denke, das ist besser so. Ansonsten werden wir hier wieder 2 Lektionen brauchen. Und ich denke, die Botschaft ist, ich sage mal so deutlich, dass man in einer Lektion das machen könnte. Und ich gehe hier Kapitel für Kapitel. Jedes Kapitel versuche ich so kurz wie möglich hier zusammenzufassen. Zum Beispiel Kapitel 1 in 6 Zeilen. Ne? Kapitel 1. Christus ist größer als die Propheten. Er ist der Erbe Gottes. Er ist der Schöpfer. Er ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Er erhält das Universum, er sitzt zur Rechten der Majestät Gottes, er ist größer als die Engel, sein Name ist Sohn Gottes. Alle Engel beten ihn an, er regiert in Ewigkeit als gerechter Gott. Das Universum veraltet Christus aber nicht. Ihr merkt schon, das ganze Kapitel ist ein Loblied an Jesus. Es fängt an mit diesem berühmten Satz, ja, früher hat Gott durch die Propheten geredet, jetzt redet er durch Jesus. Und viele nehmen dann diesen Vers, um jetzt Unsinn zu sagen, dass die Propheten es nicht mehr gibt und solche Sachen. Aber wenn wir den ganzen Kapitel, den Zusammenhang lesen, merken wir, das ist ein einziges Loblied an Jesus, dass er herrlich ist, dass er die Majestät Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass die Engel ihn anbeten etc. Kapitel 2. Diese Grundlagen lassen folgen, dass wir uns noch fester an das Evangelium halten sollen und nicht abfallen. Andreas, würdest du bitte lesen hier?
Ja. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Hebräer Kapitel 2, Vers 3.
Ja, ich hatte vorher gesagt Hebräer 6 oder so, Hebräer 2, Vers 3. Das war so einer meiner Lieblingsverse in meiner Jugend. Ich hatte sogar hier am Rande, dieser Teil vom Buch? Dieser Teil? Okay. Da am Rande vom Buch hatte ich so geschrieben, Hebräer 2, 3a. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Hier merken wir schon, dass der Autor vom Hebräerbrief seinen Lesern das sagt. Leute, hört zu, bitte missachtet nicht das Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, er hat das ganze erste Kapitel geschrieben, über alles, was Jesus so bedeutet. Und dann sagt er, so eine große Errettung, die ist wichtig. Die können wir nicht missachten. Wenn wir die missachten, dann, was passiert dann? Dann haben wir keine Lösung mehr. Dann gibt es für uns keine Lösung mehr. Wenn das Wort Gottes, welche durch Engel gegeben wurde, zum Beispiel Daniel 8, 16, 9, 21, Lukas 1, 19 und 26, in Erfüllung gegangen ist, umso mehr das Wort Gottes, was durch den Sohn verkündet wurde. Diese Botschaft wurde von vielen Zeugen weitergegeben, die es gehört hatten, und auch Gott gibt Zeugnis durch Zeichen und Wunder und Ausgießung des Heiligen Geistes. Er betont immer wieder Jesus. Jesus ist größer. Jesus ist besser. Und auch Gott bestätigt das. Viele, viele Zeugen, das heißt viele Apostel und viele Jünger, haben das bezeugt, dass Jesus auch verstanden ist, dass Jesus viele Zeichen und Wunder gemacht hat. Und auch nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, hat Gott weiter Zeichen und Wunder getan. Isaias, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hebräer 2, Vers 4.
Der Autor vom Hebräerbrief vergleicht weiter Christus und die Engel. Gott hat alles Christus unterworfen. Dann stellt sich die Frage, warum musste Christus leiden, wenn er so überlegen ist? Antwort, er hat den Tod für alle geschmeckt. Und so zeigt er wieder seine Überlegenheit, dass er für alle das gemacht hat, gleichzeitig. Damit er viele Kinder in die Herrlichkeit führen kann und ihre Errettung bewirkt hat. Dies beweist seine Überlegenheit. Das ist immer wieder der Punkt, seine Überlegenheit, die Überlegenheit von Jesus. Jesus transferiert diese Überlegenheit an seine Nachfolger, indem er sie Geschwister nennt. Und er ist auch dem Satan überlegen. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Da nun die Kinder an Fleisch und Blut teilhaben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod in eine Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel.
Jesus wurde versucht, damit er allen helfen kann, die versucht werden. Und wieder zeigt er seine Überlegenheit. Versteht ihr? Ich betone das immer wieder. Dadurch, dass Jesus allen helfen kann, die versucht werden, zeigt er, wie stark, wie mächtig er ist. Jeder Punkt in diesem Hebräerbrief zeigt das. Kapitel 3. Christus ist auch Moses überlegen, soweit wie der Erbauer dem Haus überlegen ist, das ist, dass er erbaut. Moses war treu und stellte die jüdische Religion auf, aber Gott war der Erbauer. Gott war der Erbauer der jüdischen Religion. Gott hat Moses gesagt, musst so und so machen. Christus als Sohn Gottes war treu in seiner Aufgabe, aus der Gemeinde ein Haus zu bauen, um uns zu erretten, wenn wir treu bis zum Ende bleiben. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Christus habe einen Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer 3,6.
Ihr merkt schon, dass er verknüpft das immer. Er verknüpft das immer, die Überlegenheit Jesu mit unserer Standhaftigkeit. Darum habe ich auch hier unterstrichen das Wort wenn. Wenn wir die Zuversicht, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Dieser ganze Brief hat dieses Ziel, um zu sagen, passt auf, wenn wir nicht festbleiben, dann war es umsonst. Deswegen müssen wir festbleiben. Wir sind das Haus Gottes. Gott hat zu Moses gesagt, bau ein Haus. Und dieses Haus ist jetzt nicht mehr gültig. Warum? Weil jetzt sind wir das Haus Gottes. Wir sind die Wohnung Gottes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind das Haus Gottes. Darum hat dieses Haus, jenes Haus, diese Stiftshütte und auch der Tempel Salomo keine Bedeutung mehr. Und wer hat dieses Haus gebaut? Jesus. Jesus hat dieser neue Tempel gebaut. Das heißt, dieser neue Tempel ist ja die ganzen Menschen, die an Jesus glauben in der ganzen Welt, wo Gott in ihnen wohnt. Die Israeliten in der Wüste gingen aus Ägypten, aber sind nicht ins verheißene Land eingezogen, weil sie auf dem Weg zweifelten. Man soll auf dem Weg nicht scheitern und unser Herz dem Heiligen Geist nicht verschließen. Andreas, würdest du bitte lesen?
So verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Hebräer Kapitel 3, Vers 8.
Er benutzt hier den Beispiel von den Israeliten in der Wüste. Die wurden aus Ägypten gerettet. Das ist ein Beispiel, ein Parallel zu glaubende Christen. Wir wurden gerettet aus der Sünde. Wir wurden errettet, als wir uns bekehrt haben. Und dann sagt der Autor vom Hebräerbrief, ja, die Israeliten haben sich bekehrt, ich sage mal so, wurden aus Ägypten befreit, aber sind nicht errettet im Endeffekt. Warum? Weil sie auf dem Weg gezweifelt haben. Ihr merkt schon dieser Ziel vom Hebräerbrief. Immer zu sagen, Leute, wenn ihr fest bleibt, das heißt, macht nicht wie die Israeliten in der Wüste, die haben gezweifelt, das heißt, wir wandeln auf dem schmalen Pfad. Das machen wir jetzt, weil wir durch die schmale Tür gegangen sind. Jetzt wandeln wir auf dem schmalen Weg. Und wenn wir auf diesem schmalen Weg zweifeln, passiert mit uns das Gleiche, was mit den Israeliten in der Wüste. Die wurden nicht errettet. Und wir werden nicht errettet, wenn wir scheitern auf dem Weg. Egal, ob wir jetzt nahe dem Ziel sind oder noch weit weg vom Ziel. Egal. Wir sollen achten, dass man den Herrn nicht verlässt durch den Betrug der Sünde. Wir werden unseren Anteil nur bekommen, wenn wir die Gewissheit bis zu Ende bewahren. Isaias, würdest du lesen?
Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Hebräer 3,14.
Ja, ihr merkt immer wieder, bis ans Ende. Er wiederholt das immer wieder. Das ist das Ziel. Festbleiben, nicht abfallen, nicht wieder zurück zur jüdischen Religion, zur mosaischen Religion, war, sagen wir so, der Fall von diesen Hebräern hier. Aber in unserem Fall bedeutet das, ja, nicht zurück zu unserem alten Leben, zu unserem Leben als Nichtgläubige, als Nichtbekehrte und so weiter. Und zur Sünde zurück. Kapitel 4. Wir sollen schauen, ob jemand vom Glauben abgefallen ist, weil die Chance der Errettung noch offen ist. Die Errettung wird den Menschen angeboten am Tag, der heute heißt. Wir haben immer noch die Chance, bis wir sterben. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Wann jemand sterben wird, man weiß das nicht. Deswegen, ja, die Chance ist heute. Heute ist der Tag, wo man sich noch wieder, ne, bekehren kann. Das heißt, zurückbekehren kann, zurück zum Weg kommen kann. Wir sollen festbleiben, damit wir in die Ruhe, Errettung eingehen. Verse 11 und 18 vom Kapitel 4. Es sind eine Anspielung auf den jüdischen Sabbat. Der Sabbat symbolisiert die ewige Errettung. Deswegen halten wir ihn nicht, weil es symbolisch ist. Der Sabbat war ein Symbol, wie so alles und sehr vieles im Alten Testament, ein Symbol. Und der Sabbat ist ein Symbol für die ewige Errettung. Und deswegen halten wir den Sabbat nicht, ne, und den Sonntag auch nicht, ne, nur um unseren Körper auszuruhen, aber nicht wie die Juden als eine religiöse Pflicht. Wir tun das einfach um, ja, weil der Mensch, wie gesagt, der Sabbat wurde für den Mensch gemacht, dass man sich ausruht. Auf der nächsten Seite, lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Isaias, oder? Nein?
Nein, ich werde lesen.
Dann Wolfgang, bitte.
Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Hebräer 4.
Ne? Sabbatruhe ist die Errettung. Jesus ist der große hohe Priester. Ihr merkt schon, dass hier im Hintergrund die mosaische Religion so schwebt. Ne? Er redet zu Juden, zu Menschen, die jetzt sich bekehrt hatten vom Judentum, von der mosaischen Religion. Und da gibt es diese ganzen Wörter, wie jetzt hohe Priester und so. Dann sagt er, Jesus ist der große hohe Priester. Wenn wir versucht werden, können wir Zuflucht in ihm finden, im richtigen Augenblick, bevor wir fallen. Ja, das ist der richtige Augenblick. Ne? Wir sollen nicht warten, dass wir fallen und dann sagen, oh, Jesus, hilf mir. Ne? Nein, wenn es kompliziert wird, wenn es eng wird, bevor man fällt, zu Jesus. Jesus aufsuchen, dass er uns hilft, damit wir nicht fallen. Kapitel 5. Der hohe Priester. Was tut der hohe Priester? Bringt Gaben und Opfern für die Sünden. Das tat der hohe Priester im Alten Testament. Punkt Nummer 2. Muss auch für sich selbst opfern, weil er selber ein Sünder ist. Hier ist nicht Jesus gemeint, sondern ja die hohe Priester der mosaische Religion. Niemand darf sich selbst zum hohen Priester erwählen, nur Gott darf berufen. Das war so im Alten Testament. Da durfte nicht jemand sagen, ja, ich will hohe Priester werden. Nein, das war eine Vererbung in der Familie. Ne? Jemand wurde hohe Priester, weil sein Vater hohe Priester war und so weiter. Ne? Und dann wurde wieder sein Sohn hohe Priester und so weiter. Niemand konnte sagen, ich will das werden. Nein, so hat es nicht funktioniert. Und das ist eine wichtige Information, damit wir verstehen, das mit Jesus. Jesus hat sich nicht selbst zum Hohepriester gewählt, sondern Gott. Jesus ist ewiger Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Ein ganz interessantes Wort. Da müssen wir hier zum Alten Testament, zum ersten Buch Moses gehen, um zu schauen, ja, wer war dann Melchisedek? Ja, da war ein Priester, dem Abraham den Zehnten gezahlt hat, nachdem er die Städte Sodom und Gomorra und andere Städte gerettet hatte, hat er den Zehnten gegeben zu Melchisedek. Und das war eine sehr, sehr symbolische Geste, weil Melchisedek ist dann viele hunderte Jahre vor Moses gelebt. Moses hat ja das mosaische hohe Priestertum eingeführt und Priestertum, ne? Die ganze Religion. Und Melchisedek hat viele hunderte Jahre vor Moses gelebt. Und ja, Abraham, ja, wer ist Abraham? Ne? Abraham ist der ganz erste Patriarch. Und wenn er den Zehnten an Melchisedek gezahlt hat, heißt es, er hat ihn als Priester erkannt. Und ja, wer ist denn Melchisedek? Melchisedek ist niemand sozusagen. Das heißt, er ist erschienen auf der Fläche und wieder verschwunden und man weiß nicht, wer er ist. Und genau das ist ein Symbol, ne, für Jesus. Weil Melchisedek, der war nicht Sohn eines anderen Priesters und hatte selber Kinder, die dann Priester geworden sind. Darüber wird gar nichts erzählt. Und Jesus ist auch nicht ein Sohn von einem Priester und hatte Kinder etc. etc. Nein, Jesus ist gekommen und wurde von Gott hohe Priester genannt. Ja, und was macht aus ihm ein hoher Priester? Dass er Opfer bringt für die Sünden. Das hatten die hohen Priester gemacht und das hat Jesus gemacht. Er hat Opfer gebracht für die Sünden. Er hat Blut gebracht. Das hatten die Hohepriester immer gemacht. Einmal im Jahr im Allerheiligsten eintreten, mit Blut besprengen, die Bundeslade. Ne? Christus war der Sohn, aber durch Leiden lehrte er gehorchen. Dadurch hat er seine Gottessohnschaft bestätigt. Ne? Weil viele haben sich gefragt, ja, warum musste er leiden? Weil durch sein Leiden hat er bewiesen, dass er gehorchen kann. Das ist total wichtig. Das heißt, wenn ich sage zu meinem Sohn, ja, hier Sohn, isst diese Tafel Schokolade, ne? Dann isst das Kind diese Tafel Schokolade und dann sage ich, schau mal, wie mein Sohn gehorsam ist. Ne? Das heißt, das beweist gar nichts sozusagen. Ne? Das heißt, nur dadurch, dass Jesus Sachen getan hat, die wirklich schwer waren, die kompliziert waren, die schmerzhaft waren, hat er bewiesen, dass er ein gehorsamer Sohn war. Versteht ihr? Durch Leiden hat er bewiesen, dass er ein gehorsamer Sohn Gottes ist. Einige Themen sind schwer zu erklären und die Aufgabe wird erschwert, weil die Leser im Verstehen träge geworden sind und brauchen noch Milch. Tatjana, würdest du lesen?
Denn obgleich mir der Zeit nach Lehre sein sollte, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die mich nötig haben und nicht festgespalten. Hebräer 5,12.
Ja, hier der Autor vom Hebräerbrief, der benutzt Ironie öfter im Brief. Werden wir gleich sehen. Er benutzt Ironie und Sarkasmus, ne, wie viele Autoren der Bibel das machen. Ne? Wir müssen das auch manchmal so herauslesen. Und wie hier. Ne? Er hat gesagt, ja, die ganzen Sachen müsstet ihr mit links bewältigen, das alles verstehen, aber nein, ne, ihr versteht das nicht, weil ihr euch nicht anstrengt zu wachsen, geistlich zu wachsen. Ihr braucht noch, dass man alles ganz klein schneidet sozusagen, damit ihr das aufnehmen könnt. Ne? Das ist ja eine Lektion auch für uns. Das heißt, dass wir im Laufe der Zeit uns vertiefen sollen, uns in, ich sage mal so, in Themen bewegen, die immer komplizierter sind, die tiefer gehen. Ne? Es ist normal, dass wenn wir geistlich wachsen, dann versuchen wir die Sachen besser zu verstehen und so. Ne? Kapitel 6. In Anbetracht solcher Tatsachen sollte man fest im Glauben bleiben. Wer vom Glauben abgefallen ist, hat im übertragenen Sinn Christus ein zweites Mal gekreuzigt. Ja, der betont das immer wieder. Fest im Glauben bleiben. Und wenn jemand, ne, vom Glauben abfällt, dann, was heißt das? Was bedeutet das? Ja, das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, ne, dass man da quasi drauf spuckt sozusagen. Ne? Wenn jemand sagt, mir interessiert Jesus jetzt nicht mehr, ich falle vom Glauben ab, ne, dann sagen wir so, er spuckt auf das Kreuz im übertragenen Sinn. Der Autor möchte davon ausgehen, dass die Geschwister wachsen und Fortschritte machen. Aber er bedauert, dass genau das Gegenteil geschieht. Sie wurden lau und näherten sich der gefährlichen Situation des geistlichen Abfalls. Für Jesus gearbeitet zu haben ist prima, aber wirklich wichtig ist es, dies bis zum Ende durchzuziehen, geduldig wie Abraham. Auch hier der Autor vom Hebräerbrief betont oft, öfter, Abraham. Das hatten wir schon bei Apostel Paulus. Der betont das auch, zum Beispiel im Römerbrief. Immer Abraham, Abraham, Abraham. Ja, warum? Weil der Glaube Abrahams ist unser Vorbild. Weil Abraham hat geglaubt, Isaak hat geglaubt, Jakob hat geglaubt. Und dann kam Moses und hat die ganze mosaische Religion aufgestellt. Und jetzt ist die mosaische Religion nicht mehr gültig. Ja, was ist denn jetzt gültig? Ja, ist wieder Abrahams Religion. Nein, Religion ist ein falsches Wort. Das Wort Religion ist in sich schon falsch. Aber ich meine so, der Glaube, die Art und Weise, wie Abraham geglaubt hat, das heißt ein persönlicher Glaube an Gott, einen direkten Glauben an Gott. Und das ist unser Vorbild. Und das, ja, weil dieser Brief an den Juden gerichtet ist, dann ist es auch, ich sage mal so, ein starkes Argument für die Juden zu sagen, schaut mal, mosaische Religion fällt aus, aber nicht alles fällt aus. Die Grundlage bleibt, weil was ist die grundlegendste Grundlage der Glaube der Juden? Abraham, Abraham ist ganz hinten, ganz, ganz am Anfang. Und darum ist es auch wichtig zu sagen, dieser Glaube gilt weiter. Kapitel 7. Abraham zahlte Melchisedek den Zehnten und dies beweist, dass Jesus größer als die jüdische Religion ist. Der Vater des Glaubens, der Urvater Israels, hat den Zehnten nicht den Leviten bezahlt, die einige Jahrhunderte später eingesetzt wurden, sondern Melchisedek, der für Christus steht. Abraham hat ihn als Hohepriester erkannt und bewiesen, dass er größer als alle späteren hohen Priestern ist. Andreas, würdest du bitte lesen?
Ja. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Hebräer Kapitel 7, Vers 4.
Jesus Christus war Priester nach der Weise Melchisedeks, das heißt, anders als die Leviten, die nach der Weise Moses waren. Die Religion Moses ist nicht mehr gültig. Das lesen wir im Kapitel 7, Verse 12 und 18. Die Leviten waren sterblich, Jesus aber ist ewig. Isaias, willst du lesen?
Und jene sind in großer Zahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Hebräer 7, Vers 23 bis 24.
Jesus ist der vollkommene hohe Priester. Wolfgang, würdest du bitte lesen?
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Hebräer 7, 25 bis 26.
Die Überlegenheit Christi zerstört die jüdische Religion. Jesus ist Priester der wahren Stiftshütte. Kapitel 8, Vers 2. Die sichtbare Stiftshütte und die menschlichen Priester waren nur ein Schatten jener himmlischen Stiftshütte. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Dieser dienen einen Abbild und Schatten des himmlischen. Gemäß der göttliche Weisung, Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hebräer 8, 5.
Hier macht der Autor vom Hebräerbrief einen klaren Zusammenhang mit diesen Worten, die Gott Moses gesagt hatte. Achte darauf, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das heißt, Moses stieg auf den Berg und dort hatte er eine Offenbarung, eine Vision vom Himmel. Und das heißt, diese Stiftshütte, was er gebaut hat, war eine Kopie von einem Tempel, ein Platz, ein Ort im Himmel. Und darum ist jetzt die jüdische Religion, die mosaische Religion, die fällt jetzt aus, ja, wir haben jetzt, sagen wir so, das Original, nicht mehr die Kopie. Ja, das Original ist Jesus. Falls der alte Bund gut genug gewesen wäre, der Bund, den Jesus schloss, ist größer als die jüdische Religion. So, jetzt ist wieder Andreas dran.
Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Hebräer Kapitel 8, Vers 6.
Falls der alte Bund gut genug gewesen wäre, würde man nicht einen neuen suchen. Der neue Bund wurde im Alten Testament vorhergesagt. als das Neue erschienen ist, wurde der Alte unnütz. Ganz klar. Wenn, ich sag mal, diese Geschichte vom alten Bund und neuen Bund ist total wichtig, weil wenn es nicht prophezeit wäre und öfter im Alten Testament prophezeit wäre, dass es einen neuen Bund kommen würde, wenn es nicht prophezeit wäre, dann wäre es kompliziert. Versteht ihr, wenn Jesus kommt und sagt, Leute, hört zu, ich erstelle jetzt einen neuen Bund auf, eine neue Bund in meinem Blut, ne? Dann wäre es kompliziert, weil dann könnte man sagen, ja, Jesus hat das erfunden, er hat das, ne, aus der Nase gezogen, einen neuen Bund und so, ne? Aber nein, der neue Bund war schon im Alten Testament öfter prophezeit. Und als dann Jesus gesagt hat, so jetzt, ne, hier ist der neue Bund, das ist mein Blut, dann hat er nur erfüllt, was prophezeit war, was erwartet wurde. Und das ist total wichtig, dass dieser Zusammenhang besteht. Ne? Ist total wichtig, dass wir sehen, das, was Jesus getan hat, hat er nicht erfunden, wurde nicht erfunden von ihm oder von den Aposteln, sondern es war nur Erfüllung vom Alten Testament selbst. Das heißt, was die Juden schon alle wussten, schon hatten in den Prophezeiungen. Die können nicht sagen, ja, Jesus, ne, der hat was erfunden. Nein, der hat nur erfüllt, was dort schon steht. Kapitel 9. In das Heiligtum der Stiftshütte dürfen die Priester jeden Tag eingehen, aber in das Allerheiligste nur der Hohepriester einmal im Jahr mit ein Opferblut. Es war ein Zeichen für heute, dass Jesus Christus im wahren Allerheiligsten, im wahren Heiligtum eingegangen ist mit seinem eigenen Blut. Isaias, würdest du lesen?
Ich habe schon dreimal gelesen.
Aber ja, weil viele Verse sind. Es sind viele einfach heute. Ne?
Welcher Text hier?
82 ganz oben.
Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hebräer 9,12.
Ne? Hier geht es um dieses wahre Heiligtum, um dieses Modell, was Moses gesehen hat auf dem Berg. Dort ist Jesus eingegangen mit sein eigenes Blut. Ne? Und deswegen braucht man jetzt keine Hohepriestern auf der Erde mehr. Deswegen braucht man nicht mehr. Ja, weil Jesus hat das schon getan. Dieses Opfer war vollkommen, weil es vom Heiligen Geist gemacht wurde. Das Lamm und sein Opfer waren vollkommen und erreichen vollkommen das Ziel. Und was ist das Ziel? Das Gewissen von toten Werken zu reinigen. Wolfgang, würdest du bitte lesen?
Ich finde mehr, es wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hebräer 9,14.
Ja, hier sehen wir ganz klar, dass das Ziel, das wahre Ziel der, ich sage mal so, der Religion wäre, die Menschen zu verbessern. Aber das hat die mosaische Religion nicht geschafft. Die Hohepriester haben die Opfer hingebracht, aber die Menschen waren immer noch Sünder, die waren immer noch böse, die waren immer noch, ihr Herz waren immer noch weltlich. Und Jesus ist gekommen, er hat sich geopfert und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns die Weisheit, die Kraft schenkt, dass wir uns heiligen, das heißt, dass wir den Wille Gottes verstehen und es tun. Und darum, nur Jesus hat wirklich dieses Ziel erreicht, den Menschen zu verbessern. Nur jetzt kann das ewige Erbe, das ewige Leben in Anspruch genommen werden, weil nur jetzt der gestorben ist, der das Testament gab. Erbe, was heißt Erbe? Erbe ist, wenn jetzt ein, sagen wir so ein Kind, ne, sagen wir Geld oder ein Haus bekommt von einem Elternteil, was gestorben ist. Die Menschen können nur erben von Gott, ja, wenn Gott stirbt. Die Menschen können nur Erbe Gottes werden, wenn Gott stirbt. Und darum nur als Jesus, als Sohn Gottes gestorben ist, konnten die Menschen Erbe Gottes gemacht werden. Versteht ihr? Kapitel 10. Die Opfer des alten Bundes konnten die Glaubenden nicht zur Vollkommenheit führen, Die Priester des alten Bundes brachten Opfer, die aber keine Sünden zu vergeben vermochten. Andererseits konnte das Werk Christi Vergebung der Sünden bewirken, und der Heilige Geist schreibt Gottes Gesetze auf die Herzen. Deswegen können wir in das Allerheiligste eintreten, gewaschen am Leib und Gewissen. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselbe Opfer dar, die doch niemals Sünde hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Hebräer 10, Vers 11 bis 12.
Ja, das müssen wir verstehen. Gott hatte gesagt, macht Opfer, damit ihr Vergebung der Sünden bekommt. Das hatte er gesagt im Alten Testament. Und hier sagt der Autor vom Hebräerbrief, dass diese Opfer keine Vergebung von Sünden bewirken können. Was meint er damit? Wie müssen wir das verstehen? Dass diese Opfer im Alten Testament Opfer von Tiere waren. Und der Tod von einem Tier kann nicht die Sünden von einem Mensch bezahlen. Das geht nicht. Aber warum hat dann Gott das gegeben? Ja, das war prophetisch. Weil Jesus das Lamm ist, was in der Ewigkeit geschlachtet wurde. Das heißt, das Werk Jesu am Kreuz vor 2000 Jahren hatte auch eine rückwirkende Gültigkeit. Ne? So sehen wir das als Menschen, weil wir, für uns ist die Zeit, die läuft hintereinander ab. Ne? Eine Sekunde nach der anderen. Aber für Gott, Gott sieht die ganze Zeit als eine einzige Sache. Und darum ist ja der Tod Jesu ein ewiger Tod. Ne? Und deswegen, die Menschen im Alten Testament, die jetzt ein Tier gebracht haben, die haben Vergebung der Sünden bekommen, aber nicht wegen das Tier, sondern wegen ihre Reue, ihre Buße in ihren Herzen. Und das Tier war nur eine Geste der Reue. Durch diese Geste haben sie, ich sag mal so, in der Körpersprache erklärt, ich bereue meine Sünden. Und dann hat Gott das anerkannt, falls das denn so war. Zum Beispiel Saul, der hat 1000 Tiere geopfert und Saul hat gesagt, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ja, warum? Ja, weil das Herz nicht dabei war. Die Reue, die Buße war nicht da. Ja. Und dann bringt es auch gar nichts. Die Folge dieser Argumentation ist immer wieder, wir sollten fest im Glauben bleiben, uns gegenseitig in der Liebe und so gute Werke anspornen, die Versammlung nicht vernachlässigen und sich gegenseitig ermahnen. Der Autor vom Hebräerbrief wiederholt, vom Glauben abzufallen ist schrecklich. Es bedeutet, Jesus zu verachten. Andreas, würdest du bitte lesen?
Moment. Mhm. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer Kapitel 10, Vers 31.
Ne? Ein ganz starker Vers. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Viele spielen damit. Ne? Viele denken, ja, Gott ist gnädig, ne? Egal, wir haben uns irgendwann mal bekehrt oder so und jetzt egal, weltlich weiterleben und so weiter. Nein, hier steht es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt eine Zeit der Gnade, aber irgendwann ist diese Zeit vorbei. Wenn wir sterben, dann ist diese Zeit vorbei. Und die Menschen, die mit der Gnade spielerisch umgehen, die das nicht ernst nehmen, die keine Gottesfurcht haben, ne? die verachten Gott mit ihrer Geste, mit ihrer Körpersprache. Der Autor schreibt, bleibt fest, hart aus, weil der Lohn groß ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aber wenn er feige zurückweicht, vom Glauben abfällt, verliert er den Gefallen Gottes. Sehr interessant, ne? Dieser Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, ne? Es ist ein, öfter erscheint dieser Zitat im Neuen Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben, und es klingt hier, ne, als wäre das so eine Ergänzung zu den anderen Stellen, die im Neuen Testament diesen Vers zitieren, wie jetzt der Römerbrief, ne? Der Gerechte wird aus Glauben leben, aber sagt, ja, der Gerechte wird aus Glauben leben, aber Wer feige zurückweicht, ne, verliert den Gefallen Gottes. Ja, viele sagen, ja, der Gerechte wird aus Glauben leben, das heißt, ne, egal was du tust, wenn du ein bisschen glaubst, so, ne, wird alles gut gehen. Er sagt nein, ne, er sagt nein. Du musst festhalten, festbleiben. Wir gehören nicht zu denen, die feige vor Leiden und Verfolgungen zurückweichen und abfallen, sondern wir gehören zu denen, die festbleiben und gerettet werden. Ja? Denn da müssen wir Amen sagen, ne? Weil das ist eine Aussage. Und das heißt, der Autor vom Hebräerbrief tut. Er sagt, wir gehören zu diesen, zu denen, die festbleiben. Und dann müssten wir hier in unser Herz auch sagen, ja, ich gehöre auch zu denen, die festbleiben. Kapitel 11. Ne? Nur dieses Wort bringt mir in meinen Kopf schon viele Erinnerungen. Hebräer Kapitel 11. Es war sehr, sehr schwer, dieses Kapitel in einen Satz, in einen Abschnitt hier zusammenzufassen, aber ich denke, ich habe es geschafft. Was ist Glaube? Die feste Zuversicht und Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Man schaut auf das Unsichtbare, das Ziel und den Lohn. Der Autor listet die Glaubenshelden und zeigt uns, wie sie beständig blieben und auf das Ziel geschaut haben und auf die Belohnung Gottes. Auch wenn sie in der Zeit des alten Bundes gelebt hatten, wandelten sie nach den Prinzipien des neuen Bundes, der Glaube. Gott war auch ihr Gott und auch sie haben einen Platz im Himmel. Diese Glaubenshelden hatten Kämpfe, aber siegten durch den Glauben, indem sie die Angebote und Lüste der Welt ablehnten und sich auf das Ziel und die Belohnung konzentrierten. Sie haben ihren Glauben durch konkrete Handlungen erwiesen, wurden verfolgt, gequält und getötet. Glaube und Beständigkeit zusammen, ne? Die wurden verfolgt, sind nicht abgefallen. Und das ist die ganze Rede, die ganze Zusammenfassung von diesem Buch. Festbleiben, weiterbleiben, nicht abfallen, so wie die Glaubenshelden. Die haben geglaubt, die hatten Kämpfe, aber sie sind festgeblieben bis zu Ende, bis zu Ende. Das ist so dieser kleine Satz, der immer wieder vorkommt, bis zum Ende. Kapitel 12. Beim Betracht von so vielen Helden, die beständig bis zum Ende festblieben, werden wir ermutigt, alles abzusagen, das uns zurück zur Welt einlädt und nur auf Jesus zu schauen, der bis zum Blut kämpfte, um fest in der Wahrheit zu bleiben. Der Autor ironisiert, die Anfechtungen der Leser seien gar nicht bis zum Blut und dennoch schwanken sie. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dann?
Isaias. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hebräer 12,4.
Ne? Er ironisiert. Er sagt, Leute, die Glaubenshelden, die wurden verfolgt, gequält, getötet, gesägt in der Mitte. Ne? Und ihr wurdet gar nicht gesägt in der Mitte, wurdet gar nicht gequält und trotzdem wollt ihr abfallen vom Glauben, ne? Ne? Was für einen Glauben habt ihr denn, ne? Ihr seid Feiglinge etc., ne? Das heißt, so lese ich zwischen den Zeilen, weil er so ironisiert, ne? Sarkastisch, ne? Sie beschwerten sich über die Bedrängnisse. Dabei war es Gott, der sie durch diese Bedrängnisse erzieht. Sie sollten dankbar sein. Gott tut dies aus Liebe, damit wir in Gerechtigkeit wachsen. Darum jagt nach den Frieden, jagt nach der Heiligung, bleibt in der Gnade und in der Buße. Das ist eine Lektion, ne, für uns. Bedrängnisse, wie viele sagen, ja, Bedrängnisse, oh, ne, wie schrecklich, ich werde abfallen vom Glauben, weil Gott hat mich vergessen und Gott liebt mich nicht mehr und so weiter, ja. Autor vom Hebräerbrief sagt, ja, Gott hat das absichtlich gemacht, um euch zu prüfen, damit ihr Glaube wächst. Moses zitterte vor dem Berg Sinai. Wir kommen zur Gemeinde, die vom Berg Zion symbolisiert wird, der im himmlischen Jerusalem liegt. Wenn Moses so vor Ehrfurcht zitterte, umso mehr sollen wir uns fürchten und am Glauben festhalten. Wolfgang, würdest du bitte lesen?
Darum wollen wir ein überschüttliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12, 28 bis 29.
Ne, hier wieder so ein starkes Wort. Woher hatten wir Hebräer 10, 31? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und hier steht es, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und er lädt ein, dass wir ja Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Ehrfurcht, ne? Nicht Angst, aber Ehrfurcht. Was ist dann Ehrfurcht? Respekt, ne? Respekt vor Gott, dass wir uns, ne, uns besinnen unserer Position. Was sind wir? Wir sind Sandkörner im Universum, ne? Das ist Gott, ja, der ist der Schöpfer, der ist größer als das Universum, und wir sind Sandkörner oder noch kleiner, ne? Und deswegen sollen wir uns besinnen und sagen, okay, wir, ne? Es ist logisch, es ist respektvoll, das zu tun, Gott zu würdigen und sagen, Gott ist der König, Gott verdient unser Lob, Gott verdient unsere Anbetung. Wir müssen uns auch, ich sage mal so, fürchten im Sinne von, ja, wenn Menschen sich querstellen mit Gott, dann wird's für den schlimm. Ja, wenn Menschen jetzt sündigen und Gott respektlos gegenüber sind, irgendwann, ne, werden sie dann auch bestraft. Und okay, das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir, ne, sollten Gott mit Respekt behandeln. Kapitel 13. Der Autor macht eine Liste, in der er konkrete Beispiele nennt, was es bedeutet, fest im Glauben zu bleiben. Brüderliche Liebe, Gefangenen helfen, die Ehe schätzen, das Geld nicht lieben, sondern auf die Versorgung Gottes vertrauen, die Menschen nicht fürchten, den Führern gedenken und nachahmen. Ne? Ganz klar. Einfach sagen, ja, was heißt es dann, fest im Glauben zu bleiben? Viel, ich sage so, wie man so sagt, ein warmes Gefühl auf dem Herzen zu haben. Ja, okay, das ist ein Teil der Sache, ne? Ein warmes Gefühl auf dem Herzen zu haben. Aber hier nennt er, ne, konkrete Beispiele. Glaube ist konkret. Brüderliche Liebe, Menschen helfen und so weiter, ne? Konkrete Sachen. Der Glaube macht sich konkret. Das ist keine Gesetzlichkeit. Er sagt nicht, hier Leute, eine Liste von Sachen, die ihr tun müsst, damit ihr ans Gläubige durchkommt. Nein, aber das sind konkrete Anhaltspunkte, dass wir selber schauen können, ob wir noch gläubig sind oder nicht. Hebräer 13, 8. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Hebräer 13, 8.
Ja, er kommt immer wieder zurück zu diesem Punkt, dass Jesus größer ist. Jesus übertrifft alles. Und hier betont er das. Jesus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Das heißt, Jesus ist ewig. Der hat keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Nein, kein Anfang und kein Ende. Er ändert sich nie. Nicht wir Menschen. Wir sind änderbar, wir sind klein, aber Jesus ist unendlich und ist, ne, ewig. Dies hat zur Folge, dass wir nicht neuen und fremden Lehren folgen sollen. Zum Beispiel Enthaltung von bestimmten Speisen. Jesus wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt. Er bezieht sich auf das jüdische Ritual, wo die Tiere, die für die Sünde geopfert wurden, außerhalb des Lagers verbrannt werden mussten. Und der Autor des Hebräerbriefs schlussfolgert, wir Christen müssen uns von der jüdischen Religion entfernen, von weltlichen Bräuchen und von Sünden. Fremden Lehren, das ist immer wieder die Rede im Neuen Testament, in den Briefen. Was sind diese fremden Lehren? Hier ein konkretes Beispiel. Enthaltung von bestimmten Speisen. Ja, das geschieht bis heute. Ja, wenn du Christ bist, dann musst du dies und das meiden, dann darfst du dies und das nicht essen und so weiter. Ne? Wenn es ja als ein religiöses Gesetz kommt, dann ist es falsch. Dann sagt hier der Autor von Hebräerbrief, das ist falsch. Das hatten wir schon in anderen Briefe auch, diese Geschichte, Gesetzlichkeit und du darfst das nicht essen, jenes nicht essen und so weiter. Logisch, dass ein Christ sich gesund ernähren sollte, weil unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und den sollen wir nicht zerstören und deswegen sollen wir auch nicht rauchen und so weiter. Die ganzen anderen Sachen, die uns unseren Körper schädigen und so weiter, sollen wir nicht tun. Aber das ist nicht als ein religiöses Gesetz, sondern als eine, sagen wir so, eine Schlussfolgerung. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Weil die Juden, die hatten diese religiöse Gesetze. Du darfst das nicht tun, weil es ist Sünde. Wenn du das tust, dann tust du eine Sünde und dann hast du eine Schuld vor Gott. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade esse, obwohl es jetzt nicht gesund ist, dann habe ich noch keine Schuld vor Gott im ewigen Gericht oder so. Versteht ihr? Das ist völlig was anderes. Ne? Da tue ich hier meine Gesundheit vielleicht nicht so gut, aber das ist noch kein Grund zur Verurteilung oder so. Ne? Nur, dass ich vielleicht ein paar Minuten weniger lebe am Ende meines Lebens. Ne? Wenn ich überhaupt einen natürlichen Tod sterben werde. Ne? Zurück zum Thema. Der Autor schlussfolgert, jüdische Religion, das heißt mosaische Religion, hat nichts mehr bei uns zu suchen. Die ist annulliert, die gilt nicht mehr. Ja, warum? Ja, Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Außerhalb. Das heißt, Jesus, der Tod Jesus, hat schon nichts mehr mit der jüdischen Religion zu tun. Nur symbolisch. Ab dem Tod Jesu haben wir nichts mehr mit der mosaischen Religion zu tun. Und auch nicht mit weltlichen Bräuchen und auch nicht mit Sünden. Und alles so Sachen, die uns versuchen, die Leute, hier die Leser von diesem Hebräerbrief versucht haben, die mosaische Religion, aber auch Bräuchen, weltliche Bräuche. Ne? Da gibt's einen, ja, du musst das machen oder jenes tun, das ist ein Brauch und so weiter. Ja, okay, bestimmte Bräuche sind, ich sage mal so, nicht schlecht, aber wenn man das jetzt mit einer religiösen Verpackung verpackt, ne, dann ist es falsch. Und Sünden sowieso. Sünden, ne, die Sünden, die ziehen uns weg von Jesus, ne? Weg vom Glauben. Letzte Ermahnungen. Die Hirten unterstützen für die Aposteln beten. Hatten wir schon in allen oder in ganz viele Briefe des Neuen Testaments, dass ja Gemeindemitglieder sollen die Leiter der Gemeinde unterstützen. Logisch, weil es sehr schwer ist. Viele denken, ja, ein Pastor zu sein, Gemeindeleiter, und das ist toll, dann kannst du befehligen und kannst du alles tun, was du möchtest und dann bist du König in der Gemeinde oder so, ne, dann hast du leicht und so weiter. Ne. Viele schätzen das völlig falsch ein. Die haben keine Ahnung, dass ein Gemeindeleiter zu sein eine ganz, ganz schwere Aufgabe ist. Und Gemeindeleiter, die brauchen sehr, sehr viel Gebet, weil die sind vor ganz schwere Entscheidungen. Und so, dass auch einige falsche Entscheidungen treffen, ne? Weil die Versuchungen so groß sind, weil die Probleme groß sind, darum sollen wir für sie viel, viel beten und sie unterstützen, wie wir können. So wie das Thema Beständigkeit im Glauben sich durch den ganzen Brief zieht, auch das Thema gute Werke. Für den Autor ist der wahre Glaube immer mit Taten verbunden, die nicht aus Gesetzlichkeit stammen, sondern aus Gott. Jetzt bist du wieder da, Andreas.
Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüstete euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hebräer Kapitel 13, Vers 20 bis 21.
Ja, die Taten. Er verbindet das alles. Ja. Er sagt, wir sollen festbleiben im Glauben. Festbleiben im Glauben. Aber wenn wir dann festbleiben im Glauben, sollen wir auch handeln wie Christen. Sollen wir agieren als Vertreter Christi. Als Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben, in unseren Geist haben. Was uns verändert, was unsere Art, anderen Menschen zu behandeln, verändert. die Art, wie wir unsere Geschäfte führen, verändert und so weiter und so weiter. Darum heißt es, Gott rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Ja, ein Christ, der wird verändert von Gott. Gott schenkt uns diese Kraft. Er rüstet uns, damit wir veränderte Menschen werden. Amen? Amen.